Ja, einen ganz, ganz schönen guten Morgen von mir auch. Ich freue mich, dass der Gerd Urlaub hat, weil das gibt mir doch nochmal die Gelegenheit, hier in Dillenburg zu predigen. Der Gerd hat mich einfach vor ein paar Monaten, hat mir eine E-Mail geschickt und hat gefragt eben, Boris, hast du am 20. Juli schon was vor? Ich habe Urlaub, könntest du mich vertreten? Und ich mache das sehr, sehr gerne und freue mich, dass ich hier bin und habe gemerkt, es ist doch schon ziemlich lange her. Ich war ja beim BU-Abschluss als Besucher mal hier kurz, aber ich freue mich, dass ich auch noch mal hier vorne stehen darf und eine Predigt halten darf. Der Klaus hat es ja schon gesagt und viele haben es auch vielleicht schon so erwartet, dass es heute noch mal um mein Lieblingskapitel in der Bibel geht, nämlich das Kapitel Hebräer 11, das Kapitel der sogenannten Glaubenshelden. Ich wollte übrigens auch noch sagen, ich bin hier in der Gemeinde nicht der Einzige, der dieses Kapitel Hebräer 11 besonders gerne hat. Ich weiß nicht, ob die Anneliese Reichel heute da ist. Von der ist das auch eins ihrer Lieblingskapitel. Die hat sogar dieses ganze Kapitel Hebräer 11 in einer wunderschönen Schrift handgeschrieben, selber abgeschrieben und kam irgendwann mal auf mich zu, als sie dann so raus hatte, dass ich öfters über Hebräer 11 predige und hat gesagt, Boris, guck doch mal, ich habe das hier per Hand abgeschrieben und sie hat mir davon eine Kopie gemacht. Da sind mehrere Zettel und das hat mich sehr, sehr gefreut. Also auch die Anneliese ist ein Hebräer 11-Fan. Und es gibt tatsächlich noch einige von den Leuten, die in Hebräer 11 erwähnt sind, über die ich noch nicht gepredigt habe. Und über eine Person soll es eben heute Morgen gehen. Bevor ich den Namen verrate, noch mal ganz kurz so zur Erinnerung ein paar einleitende Worte über dieses Kapitel Hebräer 11. Klaus hat es eben schon gesagt, es ist das Kapitel der sogenannten Glaubenshelden. 17 Leute von diesen Glaubenshelden sind namentlich erwähnt. Ich lese die jetzt nicht alle vor, ich nenne mal ein paar Namen beispielhaft. Zum Beispiel der Abraham wird genannt, der Mose, der David und der Josef. Interessant auch für die Frauen unter uns, freut mich das besonders, dass auch Frauen in diesem Kapitel genannt sind. Es sind nicht nur Männer, es werden zwei Frauen namentlich erwähnt, nämlich die Sarah, die findet sich in Vers 11, und die Rahab, die findet sich in Vers 31. Wenn man es genau nimmt, ist sogar noch eine dritte Frau erwähnt, nämlich die Jochebed. Ich weiß nicht, wer von euch mit dem Namen Jochebed etwas anfangen kann. Ich muss zugeben, auch ich musste den gestern bei der Vorbereitung, gestern Nachmittag, noch mal kurz nachschlagen. Ich hatte den zwar schon mal gehört, aber auch mir geht es so, dass mir diese biblischen Namen, die die Kinder in den Sonntagsschulen einfach so drauf haben, dass ich die noch nachschlagen muss im Bibellexikon. Wenn man mal in Vers 23 nachschlägt, da sind da die Eltern von Mose ausdrücklich erwähnt und die Jochebed ist eben die Mutter von Mose. Ja, also auch die erscheint hier in Hebräer 11. Dann werden noch einige Leute zwar nicht namentlich erwähnt, sondern in Gruppen zusammengefasst. Das sind die Propheten und die Märtyrer, also die Leute, die für ihren Glauben gestorben sind. Das sind so mal im groben Überblick die Glaubenshelden aus Hebräer 11. Vielleicht bekommen einige von euch jetzt ein etwas mulmiges Gefühl und sagen, jetzt fängt er hier vorne an, über die Glaubenshelden zu predigen. Und vielleicht sagt sich der eine oder andere, ich fühle mich überhaupt nicht so als Glaubensheld. So wie der Roger das eben gesagt hat. Ja, vielleicht sagt der eine oder andere, jetzt werde ich hier zwangsläufig mit diesen Helden verglichen und werde mich dann mies fühlen und werde ein schlechtes Gefühl bekommen oder vielleicht ein schlechtes Gewissen. Diejenigen, die so denken, kann ich beruhigen. Ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Das erste, auch ich würde mich absolut nicht als einen Glaubenshelden bezeichnen. Ich weiß nicht, wer von uns hier in diesem Raum so anmaßend wäre, um sich selber als einen Glaubenshelden oder eine Glaubensheldin zu bezeichnen. Ich denke mal niemand. Und die bessere Botschaft noch oder das stärkere Argument, das ich nennen möchte, genau genommen sind diese sogenannten Glaubenshelden in Hebräer 11 überhaupt keine Helden. Ja, das möchte ich ganz ausdrücklich betonen. Die werden im Text selber in Hebräer 11 nicht mit einer Silbe als Helden bezeichnet. Dieser Begriff Glaubenshelden ist ein Begriff, den moderne Ausleger, also Leute, die Kommentare geschrieben haben, die haben dieses Kapitel immer so genannt, das Kapitel der Glaubenshelden. Der Name stammt eben, wie gesagt, nicht aus dem Kapitel selber. Und wenn man sich mal die Männer und Frauen anguckt und wenn man vor allen Dingen mal ins Alte Testament zurückguckt und sich die Geschichten da mal genauer ansieht, stellt man sehr, sehr schnell fest, das waren keine Superfrommen und keine Heiligen, das waren Menschen, die Schwächen hatten, so wie du und ich. Das waren Menschen wie du und ich. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen, nämlich am Beispiel vom David. Der David wird erwähnt in Vers 32, er ist also einer dieser sogenannten Glaubenshelden. Wenn man ins Alte Testament zurückblickt, stellt man fest, das Leben von David sieht alles andere als vorbildlich aus. Ja, ich möchte mal diese ganz bekannte Begebenheit herausgreifen, wo der David diese schöne Frau sich baden sieht, die Bathseba, und er denkt direkt, die will ich haben, und schläft auch mit ihr, findet dann aber eben raus oder weiß recht schnell, dass die einen Mann hat, nämlich den Uriah. Und er will die Bathseba eben nicht nur für diese eine Nacht haben, sondern er will sie ganz für sich haben, und er lässt einfach diesen Uriah, das sind ja dann mehrere Schritte, die er da durchführt, aber im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass er diesen Uriah umbringen lässt. Ja? Deswegen, um es mal ganz drastisch zu sagen, der David war ein Ehebrecher und er war ein Mörder, und damit war er ein Verbrecher. Ja? Auf Mord ist auch heute noch nach dem deutschen Gesetz ein kriminelles Delikt. Ja. Das heißt, wir haben hier Verbrecher in diesem Kapitel. Und trotzdem wird der David hier in Vers 32 erwähnt. Und da kann man doch fragen, wie um alles in der Welt hat der David es denn jetzt geschafft, hier in dieses Kapitel reinzukommen? Ja, und da gibt es eine einfache Antwort drauf. Er hat es geschafft durch den Glauben. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, dann stellen Sie sehr schnell fest, dass fast alle von diesen Personen mit dieser Phrase eingeleitet werden. Durch den Glauben hat der und der das und das gemacht. Ja, ein Beispiel mal, fängt direkt mit dem ersten an, nämlich mit dem Abel. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer und so weiter. Und so wird jeder einzelne von diesen Personen immer wieder eingeführt durch den Glauben. Und das zeigt mir, das gibt mir Hoffnung. Ich möchte jetzt auch betonen, ich finde das nicht gut, was der David gemacht hat, ja, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ich finde es aber schön und mutmachend, dass ich sehen kann, wenn dieser David mit seinen Fehlern und Schwächen es geschafft hat, hier in dieses Kapitel reinzukommen, dann gibt es auch für mich Hoffnung, der ich genauso Schwächen habe und wo genauso Versuchungen an mich herantreten, wo ich Fehler begangen habe in meinem Leben. Und ich komme nicht in dieses Kapitel rein, in dem ich toll bin und vor Gott irgendetwas vorzuweisen habe, sondern ich komme ganz genauso, komme ich bei Gott an. Ich habe eben gesagt, ich komme in das Kapitel rein, da rechne ich nicht mit, Roger, da stimme ich dir zu. Ja, ich komme bei Gott gut an, so möchte ich sagen, durch den Glauben. Nicht, indem ich irgendetwas vorzuweisen hätte, was Gott gefällt. Ja, und deswegen finde ich das Kapitel so mutmachend, und deswegen denke ich, ist es letztendlich auch mein Lieblingskapitel, weil ich daraus immer wieder Mut schöpfen kann, weil ich mir diese Männer und Frauen zum Vorbild nehmen kann und mir angucken kann, wie haben die denn ihr Leben mit Gott gelebt, wie haben die denn im Glauben gelebt, und da stecken so wertvolle Lektionen auch für unser persönliches Glaubensleben drin. Und deswegen möchte ich heute auch nochmal über eine Person gerne reden, die ich, wie gesagt, eben neu vorbereitet habe, und das war auch für mich sehr, sehr gut, nämlich das ist der Noah. Der findet sich in Vers 7. Ich lese diesen Vers vor, und zwar hat mir der Vers besonders gut gefallen in der Neues-Leben-Übersetzung. Ja, das hat nichts mit dem Missionswerk Neues Leben und mit dem Seminar zu tun, wo ich jetzt das letzte Jahr über angestellt war, sondern ist einfach eine neuere Bibelübersetzung, und ich finde das hier sehr, sehr schön einfach ausgedrückt und verständlich, und ich lese das mal vor, Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Soweit mal zu dem Noah. Ich möchte den Noah in zwei Punkten gerne behandeln. Ich fange mal an mit dem ersten Punkt. Das ist die Überschrift über die Predigt. Noah glaubte, dass Gott Richter ist. Damit fange ich mal an und fange mit folgender Aussage aus diesem Vers dann auch an. Hier steht drin, er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Damit ist natürlich diese sogenannte Sintflut gemeint. Und ich lese das mal aus dem Alten Testament vor, was Gott da sagt oder was die Gründe sind für diese schreckliche Flut, die die ganze damalige Erde eben vernichtet hat. Ich lese das mal vor aus dem ersten Buch Mose 6, die Verse 5 bis 7. Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte, ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten, sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Soweit mal der Text im Alten Testament. Vielleicht sagen jetzt einige von Ihnen, das ist doch ziemlich brutal. Ja, Gott will alle umbringen, die Bosheit war zwar groß, aber wir können das nicht verstehen. Ich muss zugeben, ich kann das verstehen. Klaus Westermann, Ein Ausleger zum ersten Buch Mose hat geschrieben, die Bosheit der Menschen hatte ein so unerträgliches Maß angenommen, dass sie das Menschsein der Menschen bedrohte. Vielleicht sagen Sie immer noch, das kann ich nicht verstehen. Dann möchte ich Sie daran erinnern, dass wir uns gerade heute am 20. Juli daran erinnern, dass auch in unserem Land, in Deutschland, die Bosheit, nämlich die Bosheit Adolf Hitlers, ein so unerträgliches Maß angenommen hat, dass es Menschen gab, die sich beschlossen haben, Adolf Hitler zu töten. Ja, das zeigt mir, selbst in unserer menschlichen Gerechtigkeit kommen wir teilweise an Punkte, wo wir denken, da ist eine so große Bosheit, da müssen wir einschreiten. Ja, der 20. Juli. Und so in etwa, sage ich mal, oder noch viel stärker, hat Gott sich die Bosheit angesehen. Und es war nicht nur eine Bosheit in Taten, sondern hier steht ja im Text, habe ich ja gerade vorgelesen, die Gedanken waren durch und durch böse. Und da kann Gott einfach zu keiner anderen Entscheidung kommen und sagt, diese Menschen, die muss ich töten. Ja, und deswegen sagt er eben hier, dass er diese Sintflut bringen will. Da wird es erst 40 Tage und 40 Nächte regnen und die ganze Erde wird überflutet sein. Und das ist eben die Art und Weise, wie Gott die Menschheit wieder vernichten will. Und jetzt steht hier im Text in Hebräer 11, Vers 7, dass das etwas war, von dem noch absolut nichts zu sehen war. Ich meine, da war noch keine Sintflut zu sehen. Es gibt Ausleger, die gehen sogar so weit, die würden sagen, der Noah hat noch nicht mal Regen gekannt. Ja, ich bin da etwas skeptisch. Es gibt zwar im ersten Buch Mose, 2 Vers 5, gibt es die Erwähnung, dass der Herr es noch nicht hatte regnen lassen. Wir sind aber nicht mehr im Schöpfungsbericht hier. Wir sind schon einige Jahre später bei der Geschichte von Noah und ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen und sagen, es hatte bis dahin immer noch nicht geregnet. Ja? Aber was ich sagen würde, ist Folgendes. Der Noah, von der Sintflut war eben noch nichts zu sehen. Ja, der Noah hat wahrscheinlich in einer wüstigen Gegend gewohnt, irgendwo, wo es trocken war und da war noch nichts von Flut zu sehen. Ja, und damit hat Gott ihm eben etwas gesagt, von dem noch nichts zu sehen war. Und das Interessante ist, dass das genau die Definition von Glauben ist. Das ist Glaube, dass man an etwas glaubt, dass man etwas erwartet, von dem noch nichts zu sehen ist. Ich lese das mal vor aus dem Hebräerbrief, aus dem Kapitel 11. Ist nämlich interessant, dass in Kapitel 11, ganz am Anfang, in Vers 1, überhaupt dann erstmal gesagt wird, was Glaube ist. Und das ist übrigens die einzige Definition in der Bibel von Glaube, die einzige ausdrückliche Definition. Hebräer 11, Vers 1, da steht, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und genau das hat der Noah gemacht. Der hat gesagt, Gott hat mir hier von einer Flut etwas gesagt. Davon ist absolut noch nicht zu sehen, aber ich verlasse mich darauf. Und ich möchte da gleich die erste Lektion für uns einbauen und uns dazu ermutigen, dass wir solch einen Glauben haben wie der Noah. Mir geht es so, und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, ich habe damit oft Probleme, dass ich nämlich Gott nicht sehen kann. Ja? Ich komme oft an meinem Leben an Punkte, wo ich an Gott zweifle, vielleicht nicht unbedingt an seine Existenz, aber ich bin schon oft an dem Punkt gewesen, wo ich an Gottes Güte für mich gezweifelt habe, wo ich daran gezweifelt habe, hat Gott denn wirklich einen guten Plan für dich, Boris? Hat er dich noch im Blick? Und ich denke, viele von uns kennen diese Gedanken. Ja, das ist die Spannung des Glaubens. Wir verlassen uns auf einen Gott, den wir erstens nicht sehen und wir haben sein Wort und wir haben bestimmte Zusagen, aber oft scheinen die in unserem Leben nicht einzutreffen oder nicht sofort einzutreffen und da können wir in Zweifel geraten. Und ich möchte da einfach den Noah mir immer wieder als Vorbild nehmen, dass der Noah gesagt hat, ich sehe es zwar nicht, aber ich verlasse mich auf Gottes Wort. Und eine Ermutigung für uns alle ist Folgendes, dass wir im Rückblick natürlich wissen können, es ist eingetroffen. Ja, für den Noah, der war in dieser Spannung drin. Ich lese aber jetzt mal einen Text vor, aus dem Alten Testament wieder, wo deutlich wird, dass diese Sintflut eingetroffen ist. Und interessant, in der Bibel wird sogar das genaue Datum genannt. Ich lese mal vor, 1. Mose 7, Vers 11. Da steht Folgendes drin. Ich werde jetzt nicht auf das hohe Alter von Noah eingehen. Das wäre jetzt zu schwierig in dieser Predigt. Ja, das überlesen Sie dann bitte auch einfach. Der ist nämlich 600 Jahre hier in diesem Vers. Ja, das war einfach damals so, dass die Leute so alt geworden sind. Aber jetzt kommt das genaue Datum. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf. Ja, da ist genau das, was Gott angekündigt hatte. Da wird gesagt, da kommt das Wasser von unten, die Fenster des Himmels, finde ich übrigens wunderschön ausgedrückt, taten sich auf, es regnet. Und hier so interessant, es wird der Monat genannt, es wird der Tag genannt, es wird das Jahr genannt. Ja, zwar nicht in unserem System, in unseren Monaten, aber doch sehr präzise genannt. Und das zeigt mir, dass Gott hatte etwas angekündigt und wir können im Rückblick es nachlesen, es hat sich ereignet, es ist Wirklichkeit geworden. Und das möchte ich einfach für uns alle als ganz, ganz große Ermutigung weitergeben. Die Verheißungen Gottes werden eintreffen, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Und vielleicht haben Sie das in Ihrem Leben schon erlebt, dass Sie auch in so einer Spannung waren und irgendwann haben Sie dann doch gemerkt und Gott hat eingegriffen. Ja? Und ich denke, im Rückblick ist das natürlich immer viel, viel einfacher. Ja, wir können jetzt sagen, ja, ist doch überhaupt kein Problem, es ist ja so eingetroffen. Aber in unserem Leben haben wir das eben oft nicht so. Ja, und deswegen eben die große Ermutigung, sich den Noah hier zum Vorbild zu nehmen und damit zu rechnen, dass Gott eingreift. Ich möchte noch eine andere Sache hier anschließen. Noah glaubte, dass Gott Richter ist. Etwas Unangenehmes. Ich möchte das auch als Lektion nehmen, das nicht aus dem Blickfeld zu verlieren, dass Gott ein Richter ist. Ich meine, die Sintflut war schrecklich. Da gibt es überhaupt keine Abstriche. Ja, und vielleicht sagen einige immer noch, das kann ich absolut nicht verstehen. Und es ist auch schwer zu verstehen. Aber es ist wichtig, dass wir begreifen, dass Gott nicht nur der liebe Gott ist, ja, sondern dass Gott auch ein Richter ist, der nicht mit ansehen kann, wie Menschen sich gegenseitig Leid antun, wie Menschen in Schuld fallen. Und das ist übrigens immer noch so. Ja. Ich lese mal einen Vers aus der Apostelgeschichte, 17, Vers 31. Da steht, denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will. Und das ist von uns aus gesehen noch in der Zukunft. Auch da ist wieder von einem Tag gesprochen, der festgesetzt ist, also praktisch im Kalender angekreuzt, wo Gott einmal diesen Erdkreis richten wird. Und dass wir das nicht aus dem Blickfeld verlieren. Ja, wenn man in den Urtext reinguckt oder diesen Vers etwas genauer übersetzt, ich habe mal hier ein paar Übersetzungen noch mitgebracht. Hier in meinem Text steht, durch den Glauben, er gehorchte Gott. Genau genommen müsste man eigentlich sagen, er war von Furcht bewegt, steht in der Elberfelder Übersetzung. Hans Bruns in seiner Übersetzung übersetzt es mit Ehrfurcht. Und vielleicht etwas zu weitgehend in der Übersetzung von Schlachter, der redet von ehrerbietiger Scheu. Das finde ich ein bisschen seltsam übersetzt. Aber der Gedanke, der hier drin steckt, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Ich fand das ebenso schön im Lied von Albert Frey, Heilig, in diesem neuen modernen Lied. Ich finde es beeindruckend, dass der Albert Frey da dieses etwas altmodische Wort Ehrfurcht eingebaut hat. Ich habe mir das gerade extra nochmal aufgeschrieben. In Ehrfurcht stehen wir vor dir. Ja, viele von uns kennen vielleicht dieses Wort überhaupt nicht mehr und es ist auch ein bisschen antiquiert, aber es erscheint auch noch hin und wieder mal in neueren Liedern und ich möchte das einfach auch hier als Lektion benutzen, dass wir diese Ehrfurcht vor Gott nicht verlieren, dass wir auch sehen, Gott ist jemand, der ein Richter ist und der nicht mit ansieht, wie gegen seine Gebote verstoßen wird. Ich sage da gleich noch mehr zu, weil es gibt auch noch eine positive Nachricht. Da komme ich jetzt auch zu. Ich habe den zweiten Punkt genannt. Noah glaubte, dass Gott Retter ist. Ja? Gott ist nicht nur Richter, Gott ist auch ein Retter. Und ich lese mal den entsprechenden Abschnitt hier aus Hebräer 11, Vers 7 vor. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Ja? Gott hatte dem Noah eben gesagt, es wird diese Flut kommen, aber Gott hatte dem Noah auch gesagt, Noah, ich habe für dich einen Rettungsweg. Und das war genau genommen ein Rettungsboot, nämlich das war die Arche. Ich lese mal vor, wie das in dem alttestamentlichen Text beschrieben ist. Da sagt nämlich Gott ganz genau, wie diese Arche aussehen sollte. Ich lese mal vor aus 1. Mose 6, die Verse 14 bis 16. Da sagt Gott zu Noah, bau ein Schiff aus harzhaltigem Holz und dichte es innen und außen mit Teer ab. Bau anschließend Decks und Räume ein. Das Schiff soll 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch sein. Lass unter dem Dach eine Öffnung, eine Elle breit, frei, die rund um das Schiff geht. Leg dann drei Decks im Schiff an, unten, in der Mitte und oben. Und setz an der Seite eine Tür ein. Ja, also genaue Anweisungen. Ich habe mal ein anderes Bild noch mitgebracht. Ich weiß nicht, aus welchem Park das ist. Es gibt ja in Amerika und ich glaube in Holland mittlerweile auch solche Bibelparks, wo teilweise Sachen nachgebaut sind. Und im Internet stand zumindest, dass das hier die Arche ist in Originalmaßen. Und zwar kann man diese Ellen, die im alttestamentlichen Text erwähnt sind, kann man auch ansatzweise, sage ich mal, in unser heutiges System umrechnen. Und dann wäre die Arche 150 Meter lang gewesen, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Ja, und dann eben diese drei Stockwerke, ein Fenster, eine Tür. Ja, und die haben das eben hier mal so nachgebaut, dass man mal in etwa einen Eindruck davon hat, wie groß die Arche gewesen ist. Ja, und der Noah hat das genauso eben dann gebaut. Kannst auch das nächste wieder machen. Gehen wir wieder zur antiken Arche zurück. Der Noah hat angefangen, das zu bauen, und deswegen fand ich das Bild so schön. Ja, im Text steht hier erstens in Hebräer 11, Vers 7 und auch im alttestamentlichen Text steht: Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Das heißt, der Noah hat nicht einfach nur gedacht, ja, es kommt diese Flut und es gibt auch dieses Rettungsboot. Davon hätte der Noah nichts gehabt, sondern er hat angefangen zu bauen. Und der Fritz Laubach hat dazu Folgendes geschrieben, finde ich sehr gut: Es gibt keinen Glauben ohne praktischen Gehorsam. Ja, und das ist auch wieder eine Lektion für uns. Wenn du etwas erkennst aus der Bibel, was richtig ist, was Gott so sagt, dann reicht es nicht einfach nur zu sagen, ja, hört sich ja gut an, glaube ich, sondern dann ist der einzige Weg, den man gehen kann, dass man sagt, ja, das setze ich auch in meinem Leben tatsächlich so um. Ich möchte jetzt etwas machen, was vielleicht einige sagen, kann man das denn überhaupt machen? Ich möchte die Arche mal mit einem anderen Rettungsweg vergleichen. Ja, für Noah war die Arche das Rettungsboot. Auch Gott hat für uns ein Rettungsboot, um in diesem Bild mal zu bleiben, uns angeboten, nämlich Jesus Christus. Und ich bin normalerweise bei solchen Dingen immer etwas vorsichtig, dass man in irgendwelche alttestamentlichen Dinge alles direkt auf Jesus überträgt. Ja, man nennt das eine Allegorie und man kann da sehr extrem werden. Ja. Aber ich denke, im Fall von Noah darf man das. Und ich denke das deswegen, weil in 1. Petrus 3, in den Versen 20 und 21, wird die Arche Noah mit Jesus verglichen. Da werden die Wasser, die die Arche umrundet haben, mit dem Wasser der Taufe in Jesus verglichen. Und damit, denke ich, ist es biblisch gerechtfertigt, die Arche als Symbol, als Bild zu nehmen für unsere Rettung, die wir in Jesus Christus haben. Und das möchte ich machen, weil ich das einfach sehr, sehr ermutigend finde, um deutlich zu machen, die Dinge, die in der Arche drinstecken, die können wir auch für uns in Jesus Christus sehen. Und da gibt es einige sehr, sehr wertvolle Lektionen, die wir daraus lernen können. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, hier steht ja im Text drin, der Noah hat das genauso gebaut, wie Gott ihm das befohlen hatte. Ja, und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, der Noah hätte ja auch sagen können, auch eine Tür, es wäre doch viel praktischer, wenn die ganzen Tiere da dann reinkommen müssen, wir machen einfach da ein paar Türen rein. Ja, oder der Noah hätte auch sagen können, ich will gerne in einem anderen Deck, wäre doch auch schön, wenn wir da noch draußen gucken könnten, dann will ich auch noch gerne ein Fenster reinbauen. Ja, aber der biblische Text betont, dass Noah alles genau so gemacht hat, wie Gott ihm das gesagt hat. Und das finde ich für unseren Glauben an Jesus auch sehr, sehr ermutigend. Die Bibel macht sehr, sehr deutlich, dass Jesus der einzige Rettungsweg ist. Ja, das steht zum Beispiel in der Apostelgeschichte, es ist kein anderer Name den Menschen gegeben. Ja, und wir könnten vielleicht schnell in die Versuchung geraten, dass wir denken, ja, ich glaube schon, dass Jesus der Rettungsweg ist, aber ich baue mir da noch selber irgendwelche Dinge ein, die mir irgendwie noch wichtig erscheinen. Ja, und da möchte ich einfach das auch als Herausforderung weitergeben, dass wir, wenn wir erkennen, dass wirklich Jesus der Rettungsweg ist und auch die Dinge, die sich daraus ergeben in der Bibel, die Gott uns gesagt hat, dann sollten wir das auch genauso umsetzen. Und wir sollten dann nicht versuchen, unsere eigenen Dinge einzubauen, wenn wir irgendetwas nicht verstehen. Die zweite Lektion, da geht es um die Verspottung, so habe ich das mal genannt. Wenn man so Kommentare liest, dann liest man eigentlich immer denselben Satz. Da steht nämlich drin, die Zeitgenossen von Noah, die müssen gedacht haben, was ist der geisteskrank? Ja, der baut jetzt hier mitten in der Wüste, fängt er an, so ein Riesenschiff zu bauen. Ja? Und da wird dann immer gesagt, die müssen den ja wahnsinnig belächelt haben. Ja? Ehrlich gesagt, das steht so nicht in der Bibel. Ja, es wird nicht gesagt, dass Noah belächelt wurde, aber es finden sich einige andere Andeutungen, die doch zeigen, dass die Menschen mit der Arche nichts anfangen konnten. Ich lese mal einen Vers vor aus dem Matthäusevangelium 24, der Vers 37. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. Das heißt, der Noah hat dieses Schiff gebaut und die Menschen haben genauso weitergemacht wie immer. Und sogar als der Noah in diese Arche reingegangen ist, da war es dann für sie zu spät. Ja? Und ich möchte ausdrücklich betonen, dass Gott auch eine Chance offen gelassen hätte für andere Menschen, um da reinzukommen. Ich lese mal vor, was in 1. Petrus 3, Vers 20 steht. Geduldig hatte Gott gewartet, ob sie nicht noch zu ihm umkehren würden, während Noah schon die Arche baute. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Vers. Aber sie sind nicht umgekehrt. Ja, und sie haben wahrscheinlich auch Noah belächelt. Ich meine, das hätten wir auch. Ja, wenn jetzt hier einer in Dillenburg anfangen würde, ein Riesenschiff zu bauen, da würden wahrscheinlich auch einige Leute drüber lächeln. Und ich möchte das mal als ein Vorbild nehmen für uns. Vielleicht haben Sie das schon oft erlebt, dass auch wir für unseren Glauben an Jesus öfters mal belächelt werden. Ja, ich kenne da einige, habe da einige Situationen, vielleicht habe ich die auch schon mal hin und wieder hier in der Predigt erwähnt. Ich erinnere mich zum Beispiel, da war ich mit einem Freund in Aachen und wir waren essen in der Pizzeria und wir haben vor dem Essen eben gebetet, wie ich das sonst auch beim Essen tue. Und da war eine Frau, die saß neben uns mit ihrer Tochter und die hat, währenddem wir gebetet haben, hat die laut zu der Tochter gesagt, guck mal, da sind so zwei altmodische, die beten noch. Und ich musste mich so zusammenreißen. Ich hätte am liebsten der Frau gesagt, hier, was sind Sie unhöflich, erstens über Ihre Nachbarn am Tisch zu reden, laut über die zu reden. Und ich habe aber dann es doch irgendwie geschafft und habe gesagt, wir haben doch Grund, dankbar zu sein. Wir sitzen hier in einer Pizzeria, wir haben diese Pizza vor uns stehen, anderen Leuten geht es so dreckig und wir bedanken uns dafür bei Gott. Ja, und das ist eine Situation, wo ich mich wirklich gedemütigt fühlte. Ja, als absolut altmodisch. Und vielleicht fallen Ihnen oder euch andere Situationen ein. Vielleicht am Arbeitsplatz, wo die Leute das nicht verstehen, dass wir an Jesus glauben. Vielleicht können es Schulkameraden nicht verstehen, dass du in den Jugendkreis oder Teenkreis oder in die Jungscha gehst. Vielleicht werden auch Leute darüber lächeln, wenn man sich bei New Challenge beteiligt. Ja, wenn man da öffentlich sich dazu bekennt. Und vielleicht denken Leute, was ist das denn für eine blöde Veranstaltung? Da möchte ich euch und Ihnen Mut machen, auch hier den Noah uns zum Vorbild zu nehmen. Der hat an seiner Sache festgehalten oder besser an seinem Glauben festgehalten, weil er davon wirklich überzeugt war. Und er hat sich nicht von anderen davon abbringen lassen. Und das sollten wir für unseren Glauben genauso tun. Eine weitere Lektion, die ich sehr, sehr wichtig finde, ich habe die mal überschrieben mit dem Stichwort Familie. Ich finde es so schön, hier im Text steht drin, Noah hat die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Ich finde es noch schöner ausgedrückt in der Luther-Übersetzung, weil es da noch etwas altmodischer klingt. Da steht nämlich drin, Noah baute die Arche, habe ich ja gerade schon gelesen, zur Rettung seines Hauses. Das ist die schöne Formulierung. In der Neues-Leben-Übersetzung zur Rettung seiner Familie. Ja, hier wird deutlich, dass der Noah nicht alleine in diese Arche reingegangen ist, sondern sein Haus, also seine Familie, ist mit reingegangen. Im 1. Petrusbrief, in Kapitel 3, ist von 8 Seelen die Rede, die in die Arche hineingegangen sind. Und man kann diese 8 Seelen auch im Alten Testament wirklich finden. Das ist an verschiedenen Stellen erwähnt. Nämlich einmal ist der Noah natürlich in die Arche gegangen. Dann wird in 1. Mose 6 ausdrücklich gesagt, dass seine Frau in die Arche hineingegangen ist. Dann wird in 1. Mose 5 ausdrücklich gesagt, dass seine 3 Söhne, nämlich Sem, Ham und Japhet, in die Arche gegangen sind. Und dann wird in 1. Mose 6 außerdem noch gesagt, dass die 3 Frauen seiner Söhne auch in die Arche gegangen sind. Macht 8 Leute. Der Noah hat also nicht nur sich selber errettet, sondern er hat sein Haus errettet. Und das möchte ich einfach auch für uns als Ermutigung oder Herausforderung nehmen. Wenn wir erkannt haben, dass Jesus für uns der Rettungsweg ist, dann reicht es nicht zu sagen, ja, ich bin errettet, das ist schön und gut, sondern dann denke ich, kann man das auch nicht nur am Noah festmachen, sondern auch sonst im Neuen Testament, dann sollten wir davon auch unserem Haus oder unserer Familie erzählen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ja, meine unmittelbare Familie, da glaubt auch jeder an Gott. Aber wenn ich an meine weitere Familie denke und an Familienfeste, wo man sich dann sieht, dann weiß ich, wie schwer es mir fällt, da von meinem Glauben weiter zu erzählen. Ja, da weiß ich, dass teilweise Leute ablehnen, dem gegenüberstehen. Und hier vor einer Gemeinde kann ich predigen. Aber wenn ich am Tisch sitze bei einem Familienfest, fällt mir das gebe ich zu, sehr, sehr schwer. Ja, vor meinem Haus, vor meiner Familie praktisch meinen Glauben zu bezeugen. Und ich möchte das hier als Herausforderung weitergeben. Es muss nicht nur sein, dass man als Vater sein Haus errettet, es kann auch umgekehrt sein. Vielleicht sind Sie ein Sohn oder eine Tochter, die an Jesus glaubt und du weißt, meine Eltern glauben noch nicht daran, dann ist es andersrum. Aber es bleibt im Haus. Und wie schön ist das? Und das ist übrigens nicht nur bei Noah so, sondern auch bei einer anderen Glaubensheldin, bei der Rahab, als die Spione da zu ihr kommen und sie sagen, diesen Faden dann runter und dann wirst du errettet. Dann sagt die Rahab, dass aber auch ihr Haus mit dabei sein soll. Und die versammeln sich alle bei der Rahab in der Wohnung und das ganze Haus, die ganze Familie wird errettet. Und das finde ich ein wunderschönes biblisches Prinzip. Noch die letzte Lektion, die man weitergeben kann. Du kannst das nächste Bild machen. Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel. Ich fand das aber irgendwie sehr, sehr schön, das Bild, weil das diese etwas düstere Atmosphäre deutlich macht, die man nicht auf allen Bildern der Arche so sieht. Ich habe das mal genannt, unsere Sicherheit in Jesus. Eine Sache möchte ich deutlich betonen. Die Arche war ein Rettungsboot. Ja, die Arche ist ganz und gar nicht zu verwechseln mit dem Traumschiff. Ja, ich weiß nicht, wann die nächste Traumschiff-Sendung wiederkommt. Ich habe gestern extra nachgeguckt, ob vielleicht, also gestern am späten Abend habe ich nachgeguckt, ob vielleicht gestern Abend eine gekommen ist. Dann wäre das etwas aktueller gewesen, war aber nicht so. Ja, also die Arche ist nicht die MS Deutschland. Wenn man sich Bilder der Arche anguckt, besonders Kinderbilder, und die sind ja schön, aber an einem Punkt falsch, da ist alles so, der Noah guckt lachend aus dem Fenster, da sind die Giraffen, die stehen da oben drauf und so. Ich denke, ihr alle kennt solche Bilder, da ist alles schön bunt und es sieht einfach toll aus. Ich denke, so war das nicht. Ja? Wenn man sich mal vorstellt, in diesem dunklen Schiff mit nur einem Fenster, mit nur einer Tür, und ich möchte gar nicht über den Gestank reden, der sich durch die Tiere ergeben hat, auch durch den Kot der Tiere, um das mal deutlich beim Namen zu nennen. Das war bestimmt keine Traumschiffreise. Ja. Aber das, ich denke mal, das war dem Noah und seiner Familie egal, weil sie wussten, die Arche, wir sind ja nicht auf einer Kreuzfahrt, sondern das ist eine Rettungsfahrt, die wir hier durchführen. Ja, und deswegen war ihnen wichtig, dass sie sicher sind. Und ich möchte Ihnen jetzt mal meinen Lieblingssatz aus der Noah-Geschichte vorlesen, weil der für mich deutlich macht, wie absolut sicher dieses Schiff war. Der Satz findet sich im ersten Buch Mose 7, Vers 16. Und ich lese den mal vor. Ich finde ihn immer wieder neu beeindruckend. Da steht Folgendes drin. Ich lese mal vor ab Vers 15. Je zwei und zwei waren sie zu Noah in das Schiff gekommen. Ein Männchen und ein Weibchen, so wie Gott es befohlen hatte. Und jetzt kommt's. Dann schloss der Herr die Tür hinter ihnen zu. Finde ich sowas von beeindruckend. Die sind alle in dem Schiff und dann steht hier drin, der Herr, Gott selber, hat die Tür zugeschlossen. Was muss das für eine Sicherheit gewesen sein? Die waren in diesem Schiff, Gott selber schließt zu. Und ich möchte das mal auf unser Leben übertragen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir an Jesus glauben, dann hat auch Gott die Tür hinter uns zugeschlossen. Ja? Um im Bild zu bleiben, heißt das Folgendes, wir sind auf dieser Rettungsfahrt Richtung Himmel. Vielleicht haben wir auch eine tosende See, es kommen Leute von außen, die uns belächeln, vielleicht kommen Krankheiten und Leid und was auch immer im Leben kommen kann. Aber eine Sache steht felsenfest sicher, Gott hat hinter uns zugeschlossen. Ja, und das gibt uns eine enorme Sicherheit. Und ich finde interessant, dass man dieses Bild der Tür auch im Neuen Testament findet. Ich lese das mal vor aus Johannes 10, Vers 9. Da sagt Jesus über sich selber, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Ich möchte das einfach immer wieder auch als Mutmachung weitergeben. Glauben Sie daran, dass Sie in dieser Arche sicher sind, auch wenn es vielleicht die Lebensumstände sind, die Ihnen zu schaffen machen. Aber sehen Sie das einfach in diesem Bild. Gott hat hinter Ihnen zugeschlossen. Ja, und wie wunderschön ist das, wenn man das wissen darf. Ich möchte auch ganz kurz noch auf eine andere Sache eingehen. Natürlich ist das ein schreckliches Bild, wenn man es von der anderen Perspektive betrachtet. Irgendwann ging die Tür zu und das heißt natürlich für Noah, der war in Sicherheit. Das hieß aber gleichzeitig für die anderen Leute, jetzt war es zu spät. Ich habe da ein Bild im Internet gefunden. Ich hatte lange überlegt, ob ich das noch mit in diese Präsentation reinnehmen soll. Da waren so Leute auf dem Felsen, die streckten sich nach dieser Arche aus, die schon etwas weiter weg war. Ich habe es dann nicht reingenommen, weil ich dachte, vielleicht ist es doch nicht so ganz passend. Aber das Bild ist passend. Es wird mal ein zu spät geben. Und ich möchte einfach die Einladung in diesem Zusammenhang auch noch mal einbauen hier. Wenn Sie merken, dass Gott Sie ruft und dass es dieses Rettungsangebot gibt, dann warten Sie nicht so lange, bis es mal zu spät ist. Es wird ein zu spät geben. Irgendwann wird die Tür zugehen. Dieses Angebot wird nicht für alle Ewigkeit gelten, sondern es wird einmal der Tag kommen, habe ich ja eben vorgelesen, da wird Gott richten und dann ist es zu spät. Und wie schlimm wäre das? Ja, wenn man sieht, da sind Leute in Sicherheit in dieser Arche und ich selber bin nicht mit dabei. Deswegen die ganz deutliche Einladung, glauben Sie an dieses Rettungsboot Gottes, an Jesus Christus. Er ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden, er ist auferstanden und die Bibel macht sehr deutlich, wenn wir darauf uns verlassen, dann haben wir ewiges Leben, dann ist unsere Schuld vergeben, dann sind wir errettet. Und es wird aber auch ein zu spät geben, das sagt die Bibel auch sehr, sehr deutlich. Aber wie schön für Noah, dass er in dieser Sicherheit leben konnte. Und ich sage es auch mehr persönlich, ich bin so dankbar, dass ich so sicher sein darf in Gott, dass Gott hinter mir zugeschlossen hat. Ich weiß nicht, was auf mich noch alles zukommt im Leben, aber ich weiß eins, ich bin in dieser Arche, in diesem Rettungsboot, nämlich in Jesus Christus drin und werde so sicher im Himmel ankommen. Nicht, weil ich so toll bin, das auch nochmal zu betonen, sondern einfach, weil Jesus es für mich getan hat. Er hat für mich gelitten und ich darf mich darauf verlassen und deswegen werde ich ankommen im Himmel. Ich möchte zum Schluss noch fragen, was hat Noah denn von seinem Glauben gehabt? Das steht auch hier in Hebräer 11, Vers 7 drin. Hier steht drin, er wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Ja, ich finde das schön ausgedrückt, er hat etwas geerbt. In diesem Bild steckt irgendwie schon drin, der hat einen Reichtum davon bekommen. Ja, viele von uns warten mal darauf, vielleicht gibt es mal irgendwann ein Erbe für uns und wir bekommen unerhofft Geld oder wie auch immer. Der Noah hat die Gerechtigkeit ererbt. Und ich möchte da etwas deutlich betonen. Auch der Noah war nicht ein super frommer und ein Heiliger. Und ich möchte jetzt mal auf eine Begebenheit zu sprechen kommen, wo das sehr deutlich wird. Eine sehr, sehr peinliche Begebenheit aus dem Leben von Noah. Vielleicht kennen die auch einige. Um es mal ganz deutlich zu sagen, der Noah ist der erste Besoffene, den wir in der Bibel antreffen. Und ich lese mal den Text vor. Ein sehr, sehr peinlicher Bericht aus 1. Mose 9, die Verse 20 bis 23. Steht Folgendes drin. Nach der Flut fing Noah an, Felder zu bestellen und Wein anzubauen. Als kleine Nebenbemerkung noch, ich habe mich gefragt, wie hat der Noah seinen Wein denn genannt? Und in dieser Sommerzeit, Weinkenner werden das vielleicht wissen, trinkt man schon mal gerne einen Lambrusco. Nun hieß ja der Sohn von Noah, einer von denen Ham. Vielleicht hat der Wein Hambrusco gehießen, hat er den so genannt. Aber das weiß ich nicht. Also der hat Wein angebaut. Und jetzt steht hier Folgendes drin. Eines Tages trank er von seinem Wein, wurde betrunken und lag nackt in seinem Zelt. Als Ham, der Stammvater Kanaans, seinen Vater so daliegen sah, ging er zu seinen Brüdern hinaus und erzählte es ihnen. Da nahmen Sem und Japhet eine Decke, legten sie sich über die Schultern, gingen rückwärts ins Zelt hinein und deckten ihren Vater damit zu. Dabei schauten sie in eine andere Richtung, um ihn nicht nackt zu sehen. Als Noah aus seinem Rausch erwachte, erfuhr er, was sein jüngster Sohn Ham ihm angetan hatte. Da sprach er, verflucht sei Kanaan. Eine sehr, sehr peinliche Geschichte. Der Noah ist betrunken. Ja, wir wissen noch nicht mal aus dem Text, ob der sich absichtlich betrunken hat. Es ist wahrscheinlich eher nicht so. Er hat einen Weinberg gebaut, er hatte keine Erfahrung mit Alkohol und wurde eben betrunken. Und er liegt aber nackt im Zelt, ja, was damals noch viel, viel schlimmer war als heute in dieser Schamkultur. Und der jüngste Sohn kommt rein und er sieht den Vater nackt liegen und er geht raus zu seinen Brüdern und sagt, guck mal da, unser Vater liegt besoffen und nackt im Zelt. Wie peinlich. Ja? Und die beiden anderen, die verhalten sich vorbildlich. Hier steht drin, die gehen rückwärts in dieses Zelt, um den Vater nicht zu sehen. Sie haben eine Decke dabei, sie decken ihren Vater zu und gehen wieder raus. Ja, das war richtiges Verhalten. Aber das zeigt mir Folgendes. Auch dieser Glaubensheld, in Anführungszeichen Noah, hatte Erlebnisse in seinem Leben und Geschichten in seinem Leben, die alles andere als schön waren, die ganz und gar peinlich gewesen sind. Ja, nackt und besoffen im Zelt zu liegen. Und ich finde es schön, hier die Neues Leben Übersetzung redet von einem Rausch, aus dem er erwacht. Das heißt, die nimmt hier auch wirklich kein Blatt vor den Mund. Ja, das war der Noah. Und ich finde es dann schön zu sehen, dass dieser Mann, ja, wo es auch diese peinlichen Situationen gab, der hat die Gerechtigkeit ererbt, steht hier drin. Der ist gerecht gesprochen worden von Gott. Und das ist eine Sache, die sich immer wieder im Neuen Testament findet, dass der Glaube gerecht macht. Ich lese mal eine ganz bekannte Stelle vor aus dem Römerbrief, aus Römer 1, Vers 17. Da wird das auf den Punkt gebracht. Da steht Folgendes drin. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben, denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Etwas altmodischer ausgedrückt, in der Luther heißt das, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ist ein Zitat aus dem Habakuk-Buch. Und das ist eine Sache, die stimmt. Ja, wer glaubt, ist gerecht gesprochen. Um es nochmal deutlich zu sagen, wir sind nicht gerecht, weil wir selber gerecht sind, weil wir alles richtig machen, sondern wir bekommen von Gott diese Gerechtigkeit einfach zugesprochen. Ja, und damit werden wir Erben sein und Erben einer sehr, sehr schönen Welt, nämlich des Himmels. Ich möchte noch zum Schluss auf eine Sache eingehen. Es gibt einen Ausleger, der hat geschrieben, was hat denn jetzt der Noah eigentlich ererbt und geerbt? Und er sagt Folgendes, Was er erbte, war die neue Welt, die nach der Sündflut entstand, so wie auch die Leser die zukünftige Welt erben werden. Ich finde das schön. Der Noah hat die Tür aufgemacht, ja, von der Arche, und er ist in eine neue Welt gekommen. Ja, eine Welt erstmal ohne Schuld. Ja, die Schuld war ja vertilgt von Gott. Und das wird auch dann wirklich in den Bildern schön deutlich. Ich habe auch das nächste, dieser Regenbogen. Ich finde das ein sehr, sehr glückliches, fröhliches Bild. Der Noah ist gerecht geworden, der Regenbogen kommt. Gott sagt, so etwas werde ich nicht nochmal tun. Und Noah hat praktisch diese neue Welt geerbt. Und der Ausleger hier weist darauf hin, auch wir werden eine neue Welt erben. Und das ist die himmlische Welt. Ja, und da möchte ich einfach mit enden, mit diesem Ausblick. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir uns auf dieses Rettungsboot Jesus verlassen, dann werden wir mit diesem Rettungsboot in die himmlische Welt hineinfahren. Und die Tür wird aufgehen und wir werden in einer Welt sein, die ist so schön und unglaublich, wie wir uns das in unseren kühnsten Träumen nicht vorgestellt haben. Ja, die himmlische Welt. Und dieses Angebot gilt für jeden Einzelnen, gilt für dich. Ich möchte es auch mal so bewusst so persönlich sagen, dass Gott jedem Einzelnen dieses Angebot macht, komm doch mit in das Rettungsboot. Glaube an Jesus und du wirst ewiges Leben haben. Dazu möchte ich einladen und möchte auch noch mal zum Schluss einladen, sich einfach den Noah vielleicht noch mal zu Hause auch vorzunehmen, hier in Kapitel Hebräer 11 und auch die alttestamentlichen Texte noch mal im Zusammenhang zu lesen. Es ist so mutmachend.